ARD Sounds.
Wir leben in politisch angespannten Zeiten. Viele wünschen sich von der Politik, dass sie geräuschlos Probleme löst, Reformen auf den Weg bringt. Doch geräuschlos ist derzeit wenig bei der schwarz-roten Koalition.
Die Stimmung innerhalb der Koalition ist schlecht. Zu viel Streit, zu viel Scharmützel.
Streit, Zank, Zoff, Krise. Mit solchen Worten beschreiben Journalistinnen und Journalisten die aktuelle Performance von CDU, CSU und SPD in Berlin. Aber wie schlimm ist es wirklich? Lea Eichhorn aus der NDR-Medienredaktion ZAP hat sich im Berliner Politik- und Medienbetrieb umgehört und hat versucht herauszufinden, wer streitet hier, wie wird darüber berichtet, wer profitiert und gibt es einen Weg heraus aus der Politik-Streitspirale. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Donnerstag, der 4. Juni. Hallo Lea.
Hallo Nadja.
Lea, die Regierung steht ja vor großen politischen Herausforderungen. Eigentlich wären sehr dringend politische Lösungen gefragt. Aber was in der Öffentlichkeit hängen bleibt, was dominiert, ist vor allem Streit. Streit in der Koalition. Woran liegt das?
Diese Frage haben wir uns auch gestellt. Das war quasi der Ausgangspunkt für die Recherche zu diesem Film, den wir ja für ZAP gemacht haben. Und dafür haben wir erstmal mit ganz vielen Journalistinnen und Journalisten gesprochen, die in Berlin Hauptstadtpolitik beobachten und ja diejenigen sind, die dafür sorgen, dass das politische Geschehen bei uns ankommt, indem sie darüber berichten. Und im April habe ich dann auch den Spiegel-Hauptstadtkorrespondenten Christian Tews begleitet bei so einem klassischen Arbeitstag von ihm.
Wegen der Leute, die man da trifft und die Infos, die man entweder am Rande einsammelt oder wo man sich schon mal verabreden kann auch mit den Leuten.
Das war Plenarwoche, das heißt, der Bundestag hatte Sitzungen. Und am Dienstag treffen sich dann auf der Fraktionsebene immer ganz viele Journalistinnen und Journalisten, weil die Vorsitzenden der Fraktionen im Bundestag da ihre Statements abhalten. Und das war irgendwie schon eine sehr interessante Atmosphäre, weil es war eigentlich ein normaler Dienstag und ich war auch schon an anderen Tagen mal zu diesen Terminen da und weiß, wie viel da los ist. Und an diesem Dienstag war aber schon echt viel los.
Hallo, guten Tag.
Hi. Hallo.
Na?
Ja.
So, ich.
Ja.
Also überall waren Kameras aufgebaut, es wuselten Journalisten und Journalistinnen herum, Mitarbeitende der Fraktionen laufen dann da herum und man sieht dann so kleine Grüppchen, die zusammenstehen und Infos austauschen. Und es ging relativ viel darum, wie ist gerade die Stimmung in der Koalition, wie ist das miteinander. Da haben die beide, also die Vorsitzenden beider Fraktionen in ihren Statements erstmal quasi aufräumen oder nachbereiten müssen, was der Kanzler am Abend vorher beim Bankenverband in seiner Rede gesagt hat.
Worum ging es da? Was hat Merz gesagt?
Das war eine Veranstaltung, ein Jubiläum des Deutschen Bankenverbands. Und in seiner Rede ist er dann auch auf die Koalition eingegangen.
Ich erwarte von den Sozialdemokraten, dass sie auch manche Blockade auflösen, die wir in den letzten Wochen und Monaten leider immer wieder gehabt haben.
Und das ist halt schon ein bisschen ungewöhnlich, das beim Bankenverband zu machen. Und mein Eindruck war, dass auch einige Mitglieder der Koalition das jetzt nicht für wahnsinnig glücklich gehalten haben, in so einer Veranstaltung da noch so einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl an den Koalitionspartner auszusprechen. Und das hat man dann am nächsten Tag ja auch gesehen. Medien sind darauf angesprungen, die Fraktionsvorsitzenden mussten sich damit auseinandersetzen und haben dazu Stellung bezogen oder das dann auch kommentiert.
Wir reden ja jetzt über Streit und wie er durch Politik, durch Medien aufgenommen wird, befeuert wird vielleicht auch manchmal. Wie hat denn der Journalist, den ihr da begleitet habt in dem Moment, Christian Tews, wie hat er denn diese Situation, die du gerade geschildert hast, wahrgenommen? Was hat er dir dazu gesagt?
Also ich war ja die Beobachterin, die ihn beobachtet und habe dann im Nachgang mit ihm darüber gesprochen. Und obwohl beide Fraktionen, sowohl Union als auch SPD, in ihren Statements so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel gemacht haben und deutlich gemacht haben, wir sind hier am Zusammenarbeiten, wir leisten, hat Christian Tews das Ganze so eingeschätzt.
Sehr große Anspannung, gerade bei der SPD spürbar. Und man hat genau gemerkt, auch wie Spahn versucht hat, das Ganze so klein zu reden.
Und mit das Ganze meinte er eben die Streitigkeiten oder die Auseinandersetzungen in der schwarz-roten Koalition.
Das heißt, Streit gibt's und an sich ist das ja in der Demokratie auch erstmal nichts
Verwerfliches. Ne? Problematisch, glaube ich, wird es ja dann, wenn man das Gefühl hat, dass der Streit im Vordergrund steht, dass das irgendwie auch die öffentliche Wahrnehmung von der Politik dominiert. Gibt es eigentlich in solchen Streitsituationen auch Profiteure oder leiden da sozusagen alle drunter, weil es eigentlich negativ auf sie einzahlt?
Ich denke ja. Also es gibt auf unterschiedlichen Ebenen Profiteure. Also für Medien ist Streit natürlich eine Art und Weise, komplizierte inhaltliche Themen emotional zu vermitteln und zu erklären. In gewisser Weise bietet Streit, auch wenn man jetzt daran denkt, dass manche Nachrichtenredakteure zum Beispiel wahnsinnig schnell über politische Debatten einen Artikel raushauen müssen, ist Streit auch eine sehr bequeme Schablone, die man immer anlegen kann. Es gibt die Position, es gibt die Position und dazwischen kracht's. Und es hilft, sich nicht zu tief in komplizierte inhaltliche Details reinzustürzen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass natürlich auch auf der politischen Ebene Menschen von Streit profitieren. Also Politikerinnen und Politiker können sich ganz klar profilieren, indem sie sich als Kritiker positionieren oder indem sie laut und öffentlich Widerstand leisten. Also wir haben gedacht, ein gutes Beispiel dafür ist der junge Union-Vorsitzende Johannes Winkel.
Und bei der heutigen Sitzung des CDU-Bundesvorstands hat der Chef der jungen Union, Johannes Winkel, dem Kanzler ja auch noch mal explizit mitgeteilt, dass er im Bundestag gegen das Rentenpaket stimmen wird.
Ich würde mal sagen, viele hatten den Namen nicht auf dem Zettel, aber es gab dann im letzten Herbst-Winter so eine Zeit, da war sein Name in den Nachrichten allgegenwärtig oder sehr häufig benannt. Und zwar hat die Koalition sich damals über die Rentenreform auseinandergesetzt und die junge Union ist dann irgendwann in die Öffentlichkeit getreten und hat gesagt, wir sind mit den Rentenplänen der Koalition nicht einverstanden. Das belastet die junge Generation zu sehr. Und wenn man sich da die Tagesschauen und Tagesthemensendungen aus so der Hauptdebattenwoche anguckt, da ist Johannes Winkel einer der zentralen Kritiker, der immer wieder zitiert und auch gezeigt wird. Also ich denke, spätestens da hatten viele Leute in Deutschland den Namen und auch das Gesicht auf dem Zettel.
Ja, der hat sich ja dann im Prinzip als so, ich sag jetzt mal, der Rentenrebell oder das Gesicht der Rentenrebellengruppe inszeniert. Das heißt, er persönlich hat dann in dem Moment davon profitiert, sich gegen Merz zu stellen, zu sagen, wir gehen nicht mit oder gegen die Koalition zu stellen, wir tragen das nicht mit, wir sind unzufrieden. Das zahlt auf ihn als Marke, als Person ein.
Ja, in gewisser Weise schon. Das kann man natürlich jetzt von außen nicht sagen, ob er das aus dem Grund gemacht hat. Also ich habe ihn dazu gefragt und er sagt, er würde das nicht als Selbstzweck machen.
Ich finde, das ist eben, darf kein Selbstzweck sein, Profilierung. Also es muss mit inhaltlichen Punkten erfolgen und dann ist es, denke ich mal, auch normales politisches Handwerk.
Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wenn man als Politiker mit einer Kritik in die Öffentlichkeit tritt, dass man dann gute Chancen hat, auch sein Profil zu schärfen, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und in vielen Fällen wird das von Medien ja auch dankbar angenommen. Also auch da ist es natürlich ein Zusammenspiel.
Und ging es bei diesem Streit eher um die persönliche Profilierung von Winkel oder ging es mehr um die Sache?
Bei der Rentendebatte ist mein Eindruck gewesen, vordergründig ging es da um inhaltliche, unterschiedliche Vorstellungen, die ausgetragen wurden. Das war eine konstruktive Auseinandersetzung und die Berichterstattung ist meiner Einschätzung nach da häufig übers Ziel hinausgeschossen und hat daraus einen Konflikt gemacht, den ich in der Weise so nicht auch so benennen würde.
Weil da ja auch diese junge Gruppe der Union im Prinzip, ich sag jetzt mal, das Sprachrohr war für einen Teil der Bevölkerung, ne? Weil die im Prinzip so ein Schlaglicht geworfen haben und gesagt haben, hey, ihr müsst auch bei dieser Rentenreform an die jungen Menschen in diesem Land denken. Ist ja eigentlich erstmal gut, dass diese Perspektive eingebracht wurde.
Genau, egal wie man die unterschiedlichen Positionen da jetzt inhaltlich bewertet, ist es, würde ich sagen, erstmal in der Demokratie ein guter Vorgang, dass dann da unterschiedliche Interessengruppen, Bevölkerungsgruppen sich über ihre Vorstellungen austauschen. Und natürlich wurde da auch gestritten und da wurde diskutiert, aber das würde ich in keinster Weise als Anzeichen für eine Regierungskrise oder so sehen.
Ein heftiger Streit, der bei mir sehr hängen geblieben ist, ist diese Auseinandersetzung zwischen Katharina Reiche und Lars Klingbeil gewesen, also zwischen der Wirtschaftsministerin und dem Vizekanzler und Finanzminister.
Der Krach in der Regierungskoalition. Darum, wie die Bürgerinnen und Bürger in der aktuellen Lage entlastet werden könnten. In den vergangenen Tagen flog da ja ein Vorschlag nach dem anderen durch den Raum, aber eine gemeinsame Linie hat diese Regierung, haben die zuständigen Ressortchefs, also Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD und Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU, nicht gefunden.
Vielleicht kannst du uns das ein bisschen aufdröseln, wie sich das abgespielt hat und ob einer von den beiden eigentlich von diesem Streit profitiert hat.
Bei Reiche und Klingbeil, da gab es ja rund um das Osterwochenende nochmal so eine Welle von Berichterstattung, wo der Streit massiv in den Mittelpunkt gestellt wurde.
Die SPD reagiert empört, auch der Kanzler sei befremdet über den öffentlichen Schlagabtausch.
Seit Tagen brodelt es, heute gab es einen Affront in aller Öffentlichkeit.
Und vor allen Dingen eben diese Auseinandersetzung zwischen Klingbeil und Reiche, das fand statt vor der Folie, dass wir hier die hohen Spritpreise und Energiepreise sehr stark gespürt haben und die schwarz-rote Koalition sehr darum bemüht war, Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger auszuhandeln und zu beschließen. Und grundsätzlich war das ja eigentlich auch erstmal eine inhaltliche Auseinandersetzung. Aber in der Berichterstattung wurden die beiden relativ dramatisch, drastisch dann als Streithähne bezeichnet, als sie gehen miteinander in den Clinch. Also die Berichterstattung über den Streit hat relativ doll den Fokus auf diese persönlichen Auseinandersetzungen gelegt.
Gehen da zwei Minister miteinander in den Clinch, Lars Klingbeil und Katharina Reiche als ziemlich beste Feinde.
Wie gefährlich Ihrer Meinung nach kann denn dieser Streit aktuell noch werden? Stichwort Bruch der Koalition.
Und zum Beispiel auch Christian Tews vom Spiegel hatte auch einen Artikel dazu geschrieben. Und als ich mich mit ihm getroffen habe und ihn interviewt habe, habe ich ihn auch dazu befragt, inwiefern er das für gerechtfertigt hält, da so auf diese persönliche Ebene zu gucken und das so als persönliche Auseinandersetzung auch zu erzählen. Und es gibt dann ja auch durchaus immer wieder die Kritik, dass da inhaltliche Punkte zu kurz kommen, wenn man sich so sehr auf diese persönliche Auseinandersetzung stürzt. Und Tews sagt, aus seiner Sicht war das absolut gerechtfertigt, weil er durchaus Anhaltspunkte dafür gesehen hat in dieser Situation, dass es eben nicht nur inhaltlich hakt, sondern dass da zwei zentrale Akteure der Koalition nicht mehr konstruktiv miteinander arbeiten können. Es gab da ja unter anderem auch diesen Auftritt von Katharina Reiche im WDR-Interview, in dem sie Lars Klingbeil also wirklich sehr deutlich oder die Vorschläge von Lars Klingbeil sehr deutlich abgewertet hat.
Der Koalitionspartner ist in den letzten Wochen damit aufgefallen, Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind. Das führt zu Verwirrung und hilft den Verbrauchern nicht.
Lars Klingbeil hatte eine Übergewinnsteuer in den Raum gestellt, die die Gewinne der Mineralölkonzerne in dieser Zeit der hohen Energiepreise abmildern sollte. Das ist ein Vorschlag, klar, da kann man eine andere Position zu haben, da kann man drüber diskutieren, aber innerhalb einer Koalition sich dann in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, der Koalitionspartner macht Vorschläge, die verfassungsrechtlich fragwürdig sind, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und solche Hinweise hat Christian Tews eben gesehen, um zu der Einschätzung zu kommen, dass es da nicht nur inhaltlich hakt, sondern auch zwischenmenschlich oder auf persönlicher Ebene zwischen Klingbeil und Reiche Unstimmigkeiten gibt, weswegen er es aus journalistischer Perspektive absolut gerechtfertigt findet, dann auch eben diese Unstimmigkeiten als Gegenstand seiner Berichterstattung zu nehmen und genauer hinzuschauen und eben diesen Streit auch zu thematisieren.
Wir kriegen es natürlich mit, dass gerade auch Politiker versuchen, uns damit so ein bisschen ein schlechtes Gewissen einzureden, von denen, ihr nützt den Falschen damit. Und da würde ich doch immer sagen, so geht das Credo für uns, wir berichten, was ist.
Das heißt, es gibt viel Streit in dieser Koalition. Eigentlich hieß es ja immer, die Vorgängerregierung, die Ampelkoalition, SPD, Grüne, FDP, die wären das Negativbeispiel. Da hätte es wahnsinnig viel Streit gegeben, hat es ja auch gegeben. Und Merz ist angetreten und wollte das anders machen. Warum sind wir nach etwas mehr als einem Jahr wieder an einem ja vielleicht ähnlichen Punkt, wo wir wieder über so viel Streit sprechen?
Gute Frage. Ganz überraschend ist das ja nicht, weil sowohl die Ampelkoalition als auch jetzt die schwarz-rote Koalition stehen ja vor großen Herausforderungen. Wir haben eine komplizierte Weltlage mit mehreren Kriegen, internationalen Krisen und wir haben auch innenpolitisch schwierige Mehrheitsverhältnisse im Bundestag. Es gibt eine Partei am rechten Rand, die ihren Vorsprung potenziell ausbaut. Also die politische Mitte, wie sie ja von vielen genannt wird,
ist da schon unter relativ großem Druck. Es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, weil es stimmt, die Ampel gilt so als das absolute Parade-Negativbeispiel für so die dauerstreitende Koalition, die ja auch am Ende daran zerbrochen ist, unter anderem. Deswegen ist es auf jeden Fall nicht gut für die schwarz-rote Koalition, dass sie jetzt schon mit der Ampel verglichen wird. Genau darüber haben wir für die NDR-Medienredaktion ZAP auch mit dem ehemaligen Regierungssprecher der Ampel, Steffen Hebestreit, gesprochen. Und er sagt, er guckt sich das jetzt ja von der Seitenlinie an, er ist aus der aktiven Politik ausgeschieden. Er sagt, man merkt jetzt einfach, dass gemeinsames politisches Handeln in einer Koalition mit unterschiedlichen Parteien, eben es ist kompliziert, das merken jetzt alle, die auch in dieser Koalition sind.
Weil wir ja zwischenzeitlich auch so als die schrecklichste, schlimmste Regierung aller Zeiten galten und ich glaube, das differenziert sich jetzt gerade so ein bisschen. Es ist kompliziert und das merken alle.
Und er beobachtet auch, dass Politikberichterstattung immer mehr wie Sportberichterstattung ablaufen soll. Also, dass da politische Akteure und Akteurinnen wie so Spieler oder Spielerinnen behandelt werden, dass eine Taktik, eine Strategie kommentiert wird und es am Ende eben auch darum geht, wer gewinnt, wer hat sich durchgesetzt. Und dass das Ringen um politische Inhalte in der Erzählung der Politikberichterstattung häufig zu so einer Art Wettkampf wird.
Wer trägt denn mit Blick auf eure Recherche da mehr Verantwortung für solche Streits? Ist das eher die Politik oder sind das eher die Medien?
Das finde ich ist schwierig zu beantworten, würde ich auch nach der Recherche sagen, weil ich ganz klar den Eindruck habe, dass beide Ebenen ihren Teil dazu beitragen. Wir haben darüber auch mit unseren Gesprächspartnern gesprochen, unter anderem auch mit dem ehemaligen Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Das ist die berühmte Henne-Ei-Frage. Also ich habe das Gefühl, beides stimmt. Ich habe das Gefühl, dass sich die Medien natürlich auf den Streit konzentrieren. Und wo es keinen Streit gibt, kann man durch kluge Nachfragen, Interviewfragen oder auch die richtigen Gesprächspartner vors Mikrofon locken, schon auch den Streit produzieren. Und gleichzeitig, und das glaube ich ist ein Zeichen der aktuellen politischen Lage und Zeit, sind die Streitigkeiten innerhalb der Parteien und auch zwischen den Parteien gewachsen.
Trotzdem hat er im Interview relativ deutlich gesagt, dass er sich wünschen würde, dass Medien mehr Fokus auf die inhaltlichen Auseinandersetzungen legen. Ähnlich, aber noch mit einem etwas anderen Schwerpunkt hat sich auch Ricarda Lang im Interview geäußert.
Ricarda Lang war ja Bundesvorsitzende der Grünen und in der Ampelkoalition auch mit einer wichtigen Rolle, ne, weil sie so vermittelt hat zwischen ihrer Partei und der Regierungskoalition.
Und ihr Eindruck ist, dass dieser Fokus auf das Gewinnen und Verlieren und also dieser Fokus auf diese Art der Berichterstattung, dass das durchaus etwas ist, was Politik und Medien gegenseitig verstärken.
Ich glaube, es ist ein sich selbst verstärkendes System. Es ist ein Ping-Pong zwischen den Medien und der Politik.
Sie hat uns dann auch ein Beispiel genannt. Also wenn Sie in Koalitionsverhandlungen waren, dann haben Sie teilweise schon während diese Verhandlungen noch liefen 25 Presseanfragen bekommen, in denen gefragt wurde, wer hat sich denn jetzt durchgesetzt? Waren es die Grünen, war es die FDP, war es die SPD? Und aus Ihrer Sicht ist das gar nicht unbedingt die Frage, die Bürgerinnen und Bürger so unbedingt interessiert, ist das jetzt ein grüner Erfolg oder ein gelber Erfolg, sondern die interessiert eher, was ist denn dabei rausgekommen, wie betrifft mich das?
Konntet ihr denn auch mit Journalistinnen oder Journalisten sprechen, deren Berichterstattung vom Streit in der Politik direkt profitiert?
Wir haben für diese Recherche auch mit einem der, ich würde sagen, bekanntesten Politikjournalisten Deutschlands gesprochen, Robin Alexander. Er war stellvertretender Chefredakteur der Zeitung Die Welt und ist seit einigen Monaten hauptberuflich Podcaster. Er und seine Kollegin gehen zweimal die Woche ganz tief in das politische Geschehen rein und sie analysieren, was dort in Berlin im Bundestag, aber natürlich auch an anderen Orten besprochen und entwickelt wird, diskutiert er bis ins kleinste Detail und zerpflückt das. Dieses politische Geschehen ist einfach sein Beruf, sein Geschäft. Er ist auch darauf angewiesen. Und seine Folgen, in denen er sich auch mit der Koalition beschäftigt, machen teilweise schon eine große Dramatik auf. Also als es um die Reformen ging, hieß eine Folge zum Beispiel Kanzler auf der Kippe, scheitert Merz an den Reformen. Da merkt man ja auch schon, dass diese inhaltliche Auseinandersetzung mit der Person Merz verknüpft wird und das zu so einer persönlichen Frage wird. Und Wir haben ihn gefragt, ob er diese Dramatik für gerechtfertigt hält in diesem Zusammenhang und wenn es um diese Fragen geht. Und er sagt, nicht er sorgt für diese Dramatik, sondern die aktuelle Lage und die politischen Mehrheitsverhältnisse sorgen für die Dramatik.
Beispiel: Friedrich Merz lässt sich zum Kanzler wählen, erster Wahlgang, er fällt überraschend durch. Und die Idee als Journalist zu sagen, ist ja gar nichts passiert, der Kanzler ist durchgefallen, was soll's, das wäre doch nicht Journalismus. Journalismus muss sagen, da ist etwas Spektakuläres passiert, wenn es so war.
Das sind Dinge, die kann man nicht unter den Tisch fallen lassen. Und gleichzeitig verstehe ich das so, dass er sich ein bisschen auf die Position zurückzieht, okay, die Politik macht und wir sind im Prinzip neutrale Beobachter, die einfach nur abbilden, was ist. Findest du diese Argumentationslinie, die er da aufmacht, stichhaltig?
Also einerseits ja, natürlich. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Situation angespannt ist, dass wir in politisch angespannten, schwierigen Zeiten sind, dass es große politische Reformvorhaben gibt und dass das für Spannungen und Auseinandersetzungen sorgt und dass man das als Journalist auch beschreibt, finde ich total nachvollziehbar. Ich finde, es kommt aber natürlich sehr darauf an, auch mit was für einer Sprache und mit welchen Worten man über solche Dinge berichtet. Robin Alexander hatte, als er für die Welt einen Artikel geschrieben hat, als Überschrift: Scheitert der Kanzler, droht das Ende der Republik, wie wir sie kennen. Auch das begründet er und hält es für angemessen, in dieser Form über diese Auseinandersetzung zu berichten.
Wenn die Regierung jetzt die Reformen nicht auf die Kette bringt, dann ist es die Frage, ob es nochmal eine Mehrheit in der politischen Mitte gibt oder nicht. Und wenn nicht, hat sich die Republik verändert. Tut mir leid, kleiner habe ich es nicht.
Zum ganzen Bild gehört natürlich auch andere Medien nutzen reißerische oder dramatische Überschriften. Also wir haben da zum Beispiel gefunden, dass vom Handelsblatt die gefährliche Lust der Koalitionäre am Untergang, Cicero hat getitelt, das Endspiel hat begonnen, der Tagesspiegel hat eine Überschrift, ständiger Streit in der Koalition, Schwarz und Rot bringen die Demokratie in Not. Und aus meiner Sicht ist das schwierig bei jeder politischen Auseinandersetzung gleich das Ende der Demokratie, das Ende der Republik in den Raum zu stellen. Das ist so, als wenn man bei jedem Beziehungsstreit gleich die Trennung in den Raum stellt. Das sorgt nicht unbedingt dafür, dass konstruktiv bearbeitet werden kann. Wenn man immer gleich dieses Endzeitszenario in den Raum stellt, dann spielt man damit ehrlicherweise auch Feinden der Demokratie in die Karten, die normale politische Auseinandersetzungen nutzen und zum Anlass nehmen, um das ganze politische System, in dem wir uns befinden, in Frage zu stellen.
Wie guckt denn der Spiegeljournalist Tews auf diesen Aspekt?
Christian Tews sagt auch, wenn da Streit ist, muss ich darüber berichten.
Auf der rein analytischen Ebene, sag ich mal, können wir nicht weniger über einen Streit in der Regierung berichten, nur weil die AfD versucht, daraus irgendeinen Vorteil zu ziehen.
Ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig, ne? Also wenn es Auseinandersetzungen gibt, die zwischen zentralen politischen Akteuren ausgetragen werden, ist das natürlich für einen Hauptstadtjournalisten, der über Hauptstadtpolitik berichtet, interessant. Für Christian Tews ist es auf jeden Fall auch keine Option, über den Streit nicht zu berichten, weil die Gefahr besteht, dass dadurch Bürgerinnen und Bürger genervt oder frustriert sind. Er sagt, wenn da ein Streit ist, muss er darüber berichten, aber er macht sich schon auch Gedanken darüber, dass er das eben in einer angemessenen Weise tut.
Politiker, Politikerinnen bekommen Aufmerksamkeit durch das öffentliche Streiten, so wie bei Johannes Winkel. Die Medien springen auf, berichten, generieren Interesse, hoffen auf hohe Abrufzahlen. Beide Seiten können von Streit auf eine gewisse Art und Weise profitieren. Und wir hatten das ja vorhin auch schon, Streit gehört auch in der Demokratie dazu, das Ringen um die Sache. Aber eure Recherche zeigt ja auch, so ganz so simpel ist das nicht. Wo liegt das Problem? Wer verliert?
In gewisser Weise würde ich sagen, verlieren wir, also die Wählerinnen und Wähler, die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben dazu auch mit Menschen auf der Straße gesprochen und wollten hören, das Gefühl, was meine Kollegin und ich ja am Anfang dieser Recherche hatten. Irgendwie ist überall, bei jedem Thema geht es um den Streit und der steht so im Vordergrund. Kommt es eigentlich bei anderen Menschen auch so an? Und ich habe da wirklich an dem Tag viele Leute angesprochen auf der Straße, mit vielen Menschen gesprochen und der Eindruck, den ich da bekommen habe, war, dass viele Menschen davon ermüdet sind, frustriert sind und auch genervt sind und dass besonders auch so das Emotionale am Streit im Vordergrund steht.
Ich habe das Gefühl, wir sind gerade alle so harmoniebedürftig und wollen eigentlich Frieden in vielerlei Hinsicht in unserer Gesellschaft. Und ich finde, das verkompliziert den Weg dahin eigentlich viel mehr.
Das ist ja so ganz klassische Medienwirkungsforschung. Seit 20 Jahren ist das relativ gut belegt, dass die Art und Weise, wie Politik in Medien, in Massenmedien dargestellt wird, auch eine Auswirkung darauf hat, welche Meinung Menschen von Politik oder von politischen Ereignissen haben. Und gleichzeitig beobachten wir eine Nachrichtenmüdigkeit, dass Menschen bewusst entscheiden, Nachrichten zu vermeiden und sich eben nicht mehr mit Politik zu beschäftigen. Und meiner Ansicht nach tragen Medien da schon eine Verantwortung, bewusst damit umzugehen, wie sie Politik darstellen, weil sie sind nun mal diejenigen, die das politische Geschehen an das Publikum vermitteln. Der Streit an sich hat für mich keinen Nachrichtenwert. Die Auseinandersetzung an sich hat für mich keinen Nachrichtenwert. Ich muss benennen, warum diese Auseinandersetzung jetzt einen Nachrichtenwert oder berichtenswert ist. Medien wählen ja auch aus, welche Aspekte von Politik, welche Ereignisse setzen sie in den Fokus und über welche berichten sie. Und damit beeinflussen sie schon das Bild, was wir von Politik haben.
Und wie kommt man denn aus so einer streitfokussierten Berichterstattung wieder raus?
Da gibt es, glaube ich, mehrere Wege. Einerseits, und das machen ja auch Journalistinnen und Journalisten, genau überlegen, präzise benennen, was an einem Streit ist relevant, warum berichten wir da jetzt drüber. Andererseits gibt es auch Journalistinnen und Journalisten, die versuchen, Politik unpolitisch zu erzählen. Dafür haben wir mit Viktoria Reichelt für den Film gesprochen, die vor allen Dingen für junge Menschen über Politik berichtet in sozialen Medien. Also sie arbeitet unter anderem für einen Funk-Account auf Instagram und TikTok. Und sie hat eine Community, die relativ stark betroffen ist von dieser Nachrichtenmüdigkeit, auch von der Nachrichtenvermeidung. Und Viktoria Reichelt sagt, sobald sie auf ihrem Kanal ein Foto aus dem Bundestag einblendet oder auch von Politikern und Politikern,
dann schalten die Menschen ab. Das ist natürlich für mich als politische Journalistin extrem ungünstig. Das ist aber die Realität, mit der ich mich auseinandersetzen muss und auch möchte, weil ich möchte, dass diese Inhalte von möglichst vielen Menschen gesehen werden. Das heißt, wir versuchen ganz oft, hochpolitische Themen möglichst unpolitisch zu erzählen.
Dass sie gar nicht mehr über Streitigkeiten, Auseinandersetzungen in der Koalition berichtet, sondern dann wirklich direkt auf die Inhalte geht, was kommt bei den Menschen an, was von der Politik betrifft, ihre Community tatsächlich.
Leute, Aufreger. Die Bundesregierung hat euer Geld für andere Sachen ausgegeben, als sie euch versprochen hat. Zocken die euch ab.
Also was davon, von diesen komplizierten Gesetzen, von den politischen Vorgängen, die dahinter stehen, was bedeutet das für die Menschen, was genau kommt bei denen an und wie kriegt sie das in Alltagssprache übersetzt? Gleichzeitig merkt sie, dass gerade die sozialen Medien diese emotionale Erzählung über Politik ja belohnen. Also sie sagt, die ersten Sekunden eines Reels bei Instagram sind entscheidend, da muss sie die Leute reinziehen. Und wenn da ein Aufreger oder ein emotionaler Punkt gesetzt werden kann, ist es natürlich sehr viel einfacher, dass ein Video erfolgreich wird.
Und siehst du uns eigentlich selbst, das Publikum, auch in der Verantwortung an der Stelle?
Das wäre natürlich eine Lösung, dass man solche Inhalte nicht mit Klicks belohnt. Ich finde aber, es könnte auch ein Vorhaben sein, wenn einem mal auffällt, dass ein Medium besonders dramatisierend über einen politischen Streit berichtet hat und man merkt, ey, hier geht's doch eigentlich um was Inhaltliches und ich möchte das sachlich aufgedröselt bekommen, kann man das einem Medium natürlich auch mal zurückmelden. Also es ist ja keine Einbahnstraße, sondern Menschen aus Communities oder Leserinnen und Leser können das ja auch den journalistischen Medien mal zurückmelden, was sie an der Berichterstattung stört.
Danke dir.
Sehr gerne.
Das war 11KM über Streit in der Politik und darüber, welche Verantwortung Politiker, Medien und am Ende wir alle dafür tragen. Den Link zum Zapffilm von NDR-Journalistin Lea Eichhorn und ihrer Kollegin Konstanze Nastarowitz packen wir euch in die Shownotes. Und morgen geht's bei 11KM nochmal um die Bundespolitik. Die Regierung plant drastische Kürzungen im Sozialsystem, bei der Grundsicherung, der Kranken- und Pflegeversicherung, im Rentensystem. Deshalb fragen wir, wie sozial ist unser Staat noch? Klären wir morgen. Autorin dieser Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Marc Hoffmann. Produktion Viktor Völzner-Werisch, Christiane Gerhäuser-Kamm, Lorenz Kersten, Marie-Noelle Swieler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Tschüss. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Es gibt so Stories, die einen nicht mehr loslassen. Und genau solche hört ihr jeden Freitag in der neuen Staffel vom Y-Kollektiv-Podcast. Gemeinsam mit Host Annika Prieger erzählen euch die Y-Kollektiv-Reporterinnen und Reporter in jeder Folge eine neue spannende Geschichte. Die Geschichten spielen zwischen Clubkultur und Politik, sozialem Engagement und Drogen, mentaler Gesundheit und Sex. Es sind tiefgehende journalistische Recherchen, aber ganz persönlich und locker im Gespräch erzählt. In einer Folge geht es um Marco. Er hat 6 Menschen aus seinem Umfeld durch Suizid verloren und hatte selbst lange Suizidgedanken. Und damit ist er nicht allein. Bei jungen Menschen unter 25 ist Selbsttötung die häufigste Todesursache. Marco hat überlebt und seine Suizidgedanken überwunden. Wie er das geschafft hat, das hört ihr in der Folge »Ich wollte mir das Leben nehmen – Marcos Weg aus den Suizidgedanken«. Y-Kollektiv, der Podcast, findet ihr in der ARD Sounds App. Wir verlinken euch den Podcast in den Shownotes.